Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest und Jens Rieber.
Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen.
Auch von mir einen guten Abend.
Deutschland ist raus, aber die Fußball-EM geht weiter bei uns in Deutschland. Viele Menschen aus ganz Europa sind bei uns zu Gast, wobei die Türkei sicherlich die meisten Fans hat, die auch hier leben. Heute reiste der türkische Staatspräsident Erdogan nach Berlin, um seine Nationalelf zu unterstützen. Ein Besuch zur EM sei geplant gewesen, heißt es. Doch kam Erdogan auch, um den sogenannten Wolfsgruß zu verteidigen. Seit Tagen wird über das Handzeichen diskutiert, das vor allem von Rechtsextremisten aus der Türkei genutzt wird. Kritik kam aus der deutschen Politik und führte prompt zu diplomatischen Spannungen. Gegenseitig wurden die Botschafter der Türkei und Deutschlands einbestellt. Angespannte Stimmung heute also im Vorfeld der Partie Niederlande gegen die Türkei. Aus Berlin berichten Tina von Löhneisen und Ista Neumeier.
Diesmal von der Tribüne statt vom Rasen aus. Fans zeigen den Wolfsgruß noch während der Nationalhymne. Im Vorfeld hatten auch die türkischen Fußball-Ultras über Social Media dazu aufgerufen. Auf ihrer Seite heißt es, der Gruß sei kein Rassismus, sondern das nationale Symbol des Türkentums. Das umstrittene Handzeichen auch bei den Fans außerhalb des Stadions immer wieder zu sehen. Am Nachmittag löste die Berliner Polizei deswegen den Fanmarsch auf. Er sei keine Plattform für politische Botschaften, so die Begründung. Nur wenige Fans stören sich hier daran, dass der Gruß das Zeichen der türkischen rechtsextremen Grauen Wölfe ist.
Das ist ein ganz normales Symbol, das hat nichts mit Politik zu tun.
Wir interpretieren da nicht so viel rein. Wir sind einfach so, wie wir sind. Das ist für uns einfach seit 100 Jahren dort, bedeutet das einfach für uns Türkei.
Es ist vielleicht auch ein gutes Zeichen, also von der UEFA. Es hat jetzt uns getroffen, aber mal zu sagen, so, wir wollen sowas nicht.
Meri Demiral, der türkische Nationalspieler, hatte am vergangenen Dienstag die Diskussion ausgelöst. Spätestens jetzt ist die EM politisch. Die UEFA wertet die Geste als Verstoß gegen, Zitat, die Grundregeln des anständigen Verhaltens, sperrt Demiral für 2 Spiele. Der türkische Staatspräsident Erdogan reist nach Berlin, um seine Mannschaft zu unterstützen. Eren Güvercin ist besorgt. Er beobachtet seit Jahren den Einfluss der türkischen Regierung und der Grauen Wölfe in Deutschland, wo die türkische Community besonders groß ist.
Die Türkei betreibt eine sehr aggressive Diaspora-Politik, die vor allem auch junge Menschen adressiert, die ihnen einimpft, dass sie von den Deutschen nie anerkannt werden, dass sie immer Türken bleiben werden, dass sie nie Bürger erster Klasse hier werden können. Deswegen sollen sie stolz sein, Türken zu sein. Das hat Auswirkungen auch auf Junge.
Fans würden dann auch aus Trotz gegenüber der deutschen Gesellschaft den Wolfsgruß zeigen. Man müsse, so Güvercin, über diese Themen sprechen. In der Schule, in der Politik, als Gesellschaft. Das habe auch das Spiel heute wieder gezeigt.
So meint die politische Diskussion, die mit dem heutigen Tag wohl nicht vorbei sein wird. Auf dem Spielfeld im Berliner Olympiastadion ging es dann aber mit Spannung und viel Dramatik um den Einzug ins EM-Halbfinale zwischen den Niederlanden und der Türkei. Für die Türkei endet der Abend mit einer riesigen Enttäuschung. Florian Eckel fasst uns die Partie zusammen.
Die niederländischen Emotionen fahren Achterbahn nach diesem Viertelfinalsieg. Vorab fallen türkische Fans während der Hymne mit dem Wolfsgruß auf. Die Türken in Weiß, ohne den wegen der rechtsextremen Geste gesperrten Demiral, 35. Minute. Ada Güler mit der Flanke, Abwehrspieler Samet Akaydin köpft den Außenseiter in Führung. Das 1:0 für die Türkei verdient Gülers 3. Vorlage im Turnier. Oranjes Party People zur Pause bedient. Dafür jubelt der türkische Staatspräsident Erdogan in Begleitung von Ex-DFB-Spieler Mesut Özil. Nach dem Seitenwechsel verpasst Güler per Freistoß das 2:0. Der Pfosten rettet die Niederlande. Danach beide mit guten Chancen. 70. Minute. Depay flankt auf Stefan de Vrij. Ausgleich. Wieder trifft ein Innenverteidiger. Oranje in der Folge besser. 76. Minute. Dumfries flankt ungestört in Richtung Cody Gakpo. 2:1, Spiel gedreht. Die Niederlande feiern den Mann vom FC Liverpool, aber Gegenspieler Mert Müldür mit dem Eigentor. Die Türkei wirft in der Nachspielzeit alles nach vorne, scheitert aber an Keeper Bad Verbrücken und scheidet knapp aus. Die Niederländer hüpfen ins Halbfinale und treffen dort auf England.
Ein Spiel mit Dramatik auf dem Feld und Aufregung schon vorab zur politischen Dimension dieses EM-Spiels und der Diskussion um den sogenannten Wolfsgruß hat Khaled Nahar vom Westdeutschen Rundfunk diese Meinung.
Fußball und Politik lassen sich nicht trennen, auch wenn viele, die vom Fußball profitieren, das gerne behaupten. Die folgerichtige Sperre für Merih Demiral, der den rechtsextremen Wolfsgruß gezeigt hatte, ist ein weiterer Beweis dafür. Aus einem Fußballspiel wurde eine Staatsaffäre. Die Bundesinnenministerin kritisierte den Gruß, die Botschafter beider Länder wurden einbestellt. Und einer schlägt daraus nun Kapital. Der türkische Präsident Erdogan ändert seine Reisepläne, um ein Fußballspiel zu besuchen. Es ist ein politisches Signal. Er zeigt sich solidarisch mit dem Team. Denn das fühlt sich genau wie viele der türkischen Fans unfair behandelt. Die Stimmung? Wir gegen die. Autoritäre Politiker wie Erdogan profitieren von so einer Atmosphäre. Die Folge war in Berlin zu sehen. Massenhaft wurde der Wolfsgruß in der Stadt und im Olympiastadion gezeigt. Der Fußball wird politisch benutzt, ob er will oder nicht. Und das gilt nicht nur für die Türkei. Auch bei Fans anderer Teams, wie etwa Ungarn, Albanien, Serbien, Kroatien oder Österreich, gab es rechtsextreme oder nationalistische Vorfälle. United by Football, vereint im Herzen Europas. Das ist das Motto der EM in Deutschland. Davon ist dieses Turnier an vielen Stellen weit entfernt.
Die Meinung von Khaled Nahar. Es ist wohl immer noch das mächtigste Amt der Welt, die US-Präsidentschaft. Ganz freiwillig hat sie bislang wohl niemand losgelassen. Wer als Präsident in die Geschichtsbücher eingehen will, muss wiedergewählt werden und ein Two-Term-President werden. Nach zwei Amtszeiten ist laut US-Verfassung dann Schluss. Doch am Ende einer zweiten Amtszeit wäre Joe Biden 86 Jahre alt. Und für immer mehr Amerikaner ist noch nicht einmal diese Zahl entscheidend, sondern wie altersschwach er heute bereits wirkt. Sein Auftritt beim TV-Duell gegen Donald Trump schockte nicht nur im eigenen Land, sondern weltweit. Nun wagte er sich wieder vor eine TV-Kamera. Dem US-Sender ABC gab er ein 22-minütiges Interview, das die Sorgen jedoch nicht schwinden ließ. Stefan Niemann.
Schon wieder diskutieren sie den Geisteszustand des Präsidenten. Denn das TV-Interview, von dem Bidens Berater sich einen Befreiungsschlag erhofft hatten, konnte Zweifler und parteiinterne Kritiker nicht überzeugen. Sind Sie mental und körperlich in der Lage, vier weitere Jahre zu führen? Ich denke schon und würde nicht antreten, wenn dem nicht so wäre. Ich trete nochmal an, weil ich glaube, dass ich am besten weiß, was getan werden muss, um diese Nation auf ein ganz neues Niveau zu bringen. Aber sind Sie auch ehrlich mit sich, wenn Sie Ihre Fähigkeit einschätzen, Donald Trump zu schlagen? Ja. Ja, ja, ja. Von miesen Umfragewerten will Biden nichts hören. Seine kognitiven Fähigkeiten würde er doch täglich im Amt unter Beweis stellen. Aber vielen reicht das nicht. Selbst wohlmeinende Parteifreunde halten einen Rückzug des Präsidenten aus dem Wahlkampf für alternativlos. Manche sagen das auch offen. Joe Biden ist ein guter Mensch, ein amerikanischer Patriot, aber ich sehe es jetzt als noch dringender an, dass er beiseite tritt. Es geht ja nicht nur um Bidens schlechte Performance beim TV-Duell, sondern um die dadurch gesäten Zweifel an seiner Fitness. Wir haben noch Zeit, auf die Siegerstraße abzubiegen und können Trump auch schlagen, wenn wir jetzt eine kluge Kurskorrektur vornehmen. Und wenn Sie im Rennen bleiben, aber Trump gewählt wird und alles, wovor Sie gewarnt haben, passiert, wie würden Sie sich fühlen? Ich glaube, solange ich alles und mein Bestes gegeben hätte, darum geht es doch. Ich glaube nicht, dass jemand qualifizierter ist, Präsident zu sein oder diese Wahl zu gewinnen, als ich. Unterstützung bekommt Biden nach seinem TV-Interview von einem, dem Ambitionen auf die Präsidentschaftskandidatur 2028 nachgesagt wurden. Das war der Joe Biden, auf dessen Wiederwahl als Präsident der USA ich mich freue. Doch im Kongress regt sich neuer Widerstand. Eine Gruppe demokratischer Senatoren will kommende Woche versuchen, den Präsidenten doch noch zum Rückzug aus dem Wahlkampf zu bewegen.
Und wir blicken auf eine Präsidentschaftswahl unter ganz anderen Umständen. Nicht nur, weil das politische System im Iran kaum mit westlichen Demokratien vergleichbar ist, sondern auch, weil der Präsident in der Islamischen Republik bei weitem nicht die Machtfülle eines US-Präsidenten hat. Den Ton geben die geistlichen Führer an. Trotzdem haben die Wähler und Wählerinnen ein Zeichen gesetzt, indem sie einen vergleichsweise moderaten Bewerber dem ultrakonservativen Gegenkandidaten vorgezogen haben. Masoud Pezeshkian hat sich nach offiziellen Angaben mit 53,7% durchgesetzt. Über den Ausgang der Wahl im Iran, Markus Rosch.
Am Abend tritt er in Teheran vor seine Anhänger, Masoud Pezeshkian, der neu gewählte Präsident. Er sagt unter großem Jubel: Ich habe im Wahlkampf keine falschen Versprechen gemacht. Ich habe nichts gesagt, was ich nicht auch einhalten werde. Der Ort ist symbolträchtig, das Grabmal des Gründers der Islamischen Republik. Die Erwartungen an den neuen Präsidenten sind hoch. Ehrlich, ich hoffe, dass die Lebenshaltungskosten sinken werden und dass unsere jungen Menschen endlich wieder Arbeit finden. Ich will, dass Kopftuch tragen keine Pflicht mehr ist.
Also ein Präsident in Iran hat durchaus einen gewissen Gestaltungsspielraum. Das hängt aber sehr stark von der Person ab und auch von ihren Verbindungen zu entsprechenden Machtzentren im System, also zum Beispiel zu den paramilitärischen Revolutionsgarden, aber auch zum Revolutionsführer selbst, wo ja die eigentliche Macht konzentriert ist. Und hier ist Pezeshkian eben nicht sehr stark aufgestellt.
Pezeshkian gilt als vergleichsweise moderat konservativ und umgänglich. Er tritt begrenzt für mehr gesellschaftliche Freiheiten ein. In der Außenpolitik will er eine vorsichtige Annäherung an den Westen, um die strengen Wirtschaftssanktionen zu lockern. Aber auch Pezeshkian steht hinter dem Regime, sonst wäre er nicht zur Wahl zugelassen worden. Die eigentliche Macht liegt weiterhin in den Händen des mächtigen 85-jährigen Revolutionsführers Ayatollah Khamenei.
Wir sehen ja ganz systematisch, wie die Räume in Iran in den letzten Jahren ja eher noch kleiner geworden sind und wie gerade seit den Frau-Leben-Freiheit-Protesten von 2022 gerade auch der Revolutionsführer den gesellschaftspolitischen Spielraum noch weiter verengt hat. Die Repression hat ja noch mehr zugenommen.
Heute feiert Pezeshkian noch mit seinen Anhängern. Doch ab morgen wird er sich in einem schwierigen politischen Umfeld beweisen müssen.
Und wir kommen zu weiteren Nachrichten des Tages. Jetzt mit dir, Jens.
Die Bundeswehr wird ihren Lufttransportstützpunkt im westafrikanischen Niger aufgeben. Damit reagiert sie auf die gescheiterten Verhandlungen über eine rechtliche Immunität deutscher Soldaten. Die Basis in Niamey solle bis zum 31. August geschlossen und die Soldaten nach Deutschland zurückverlegt werden, teilte das Verteidigungsministerium mit. In den vergangenen 6 Monaten wurden in Deutschland deutlich weniger Asylanträge gestellt. Das berichtet die Welt am Sonntag und beruft sich auf bisher unveröffentlichte Zahlen der EU-Asylagentur. Demnach wurden knapp 116.000 Anträge eingereicht, etwa 20% weniger als im Vorjahreszeitraum. Dennoch bleibe Deutschland Spitzenreiter in der EU. Die meisten Asylanträge stammten von Syrern und Afghanen. Der neue britische Premier Starmer hat als eine seiner ersten Amtshandlungen die umstrittenen Pläne zur Abschiebung nach Ruanda gestoppt. Zur Begründung sagte er, bei dem Programm habe es sich nur um wirkungslose Symbolpolitik gehandelt. Die konservative Vorgängerregierung wollte Migranten, die ohne Papiere einreisen, in das ostafrikanische Land bringen.
Aus deutscher Sicht war diese Party ja viel zu früh zu Ende. Das EM aus im Achtelfinale gegen Spanien kam zwar nicht völlig überraschend, hinterlässt aber doch Katerstimmung. Das Turnier im eigenen Land geht nun allein für die Gäste weiter, die Franzosen und Spanier sowie die Niederländer und Engländer. Für die deutsche Nationalmannschaft ging es heute ans Aufräumen und Abreisen aus dem EM-Quartier in Herzogenaurach. Dabei wurde es noch einmal emotional. Bundestrainer Julian Nagelsmann konnte seinen Schmerz nicht verbergen in der Abschlusspressekonferenz. Doch der Blick richtete sich auch nach vorne, auf die nächste Party, die Weltmeisterschaft in 2 Jahren. Sven Kolbers.
Achtung, es tut sich was. Vergangene Nacht, 1.30 Uhr. Bis zu 100 Fans empfangen die Mannschaft bei der Rückkehr nach Herzogenaurach.
Wir haben es ihnen so gegönnt, weil sie echt super gespielt haben. Sind super zusammengewachsen, auch in der Zeit jetzt.
Ich finde es schon ziemlich schade, vor allem weil die Nationalelf einfach dem Land, sage ich mal wieder, was ganz anderes gegeben hat, was man jetzt die letzten Jahre einfach nicht hatte.
Und man konnte auch mit Stolz die Deutschlandfarben wieder zeigen.
Genau.
Es ist eine Bindung, eine Verbindung entstanden. In diesem Turnier wächst die Lust auf diese Mannschaft. Gestern zwischen Traum und Trauer, heute die DFB-Abschluss-Pressekonferenz dieser EM.
Zu Beginn will ich erstmal Danke sagen an die ganzen Fans im Land. Man merkt, ich kämpfe mit den Tränen, weil es war sehr emotional.
Dieses Drama. Die Führung der Spanier zu Beginn der zweiten Halbzeit durch Dani Olmo. Die Reaktion. Weitermachen. Sich nicht dem sportlichen Schicksal ergeben. In der vorletzten Minute der regulären Spielzeit der verdiente Ausgleich durch Florian Wirtz. In der Verlängerung ein Handspiel im Strafraum, das als nicht strafwürdig bewertet wird. Der Siegtreffer Spaniens durch Mikel Merino in der 119. Minute. All das schmerzt.
Das tut weh und auch, dass man 2 Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird, tut auch weh.
Toni Kroos, gestern sein letztes Spiel, Karriereende. Bei Thomas Müller ist die Wahrscheinlichkeit eines Rücktritts hoch. Und Manuel Neuer, denkbar wäre, dass er bis zur WM noch weitermacht. 2 Jahre noch bis zur WM.
Dir gefällt euch die Aussage, gell? Da werden die Augen alle groß, Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich will man Weltmeister werden, ist doch klar.
Julian Nagelsmann wird nun eine Mannschaft formen um die Jungstars wie Jamal Musiala und Florian Wirtz. Wird auch den gesellschaftlichen Rückenwind nutzen wollen bis zum nächsten großen Turnier.
Eine gute Qualifikation spielen und dann so ein goldener Pokal auch ganz hübsch in der Sammlung.
Damit ist der WM-Pokal gemeint. Zunächst einmal aber Abreise aus Herzogenaurach. Das EM-Aus verarbeiten.
Nicht zu verarbeiten gibt es bislang für die Engländer. Die können weiter auf den EM-Titel hoffen. Denn am Abend haben sie sich in ihrem Viertelfinalspiel gegen die Schweiz durchgesetzt. Auch in diesem Spiel ging es in die Verlängerung und sogar bis ins Elfmeterschießen, für das englische Mannschaften ja nicht immer berühmt waren. Ralf Scholt.
Beide Teams zu Beginn komplett auf Defensive ausgerichtet. Kaum Torschüsse, erst kurz vor der Pause England mit einer ersten Chance. Vorarbeit von Saka, der Schuss von Menu, aber abgeblockt. 0:0 nach 45 Minuten, die Fans dennoch begeistert. Die Schweizer nach der Pause mit mehr Zug zum Tor. Und nach der Vorarbeit von Doye, Brelembolo mit der Führung für die Schweiz. 75. Minute. Zu diesem Zeitpunkt durchaus verdient. Stones lenkt den Pass von Doye unglücklich ab. Embolo verwandelt zum 1:0. Die Führung für die Schweiz währt nicht lang. 80. Minute, Saka mit dem perfekten Abschluss zum 1:1. Die Schweizer kurz unaufmerksam und Saka mit seinem exakten Schuss zum Ausgleich. Begleitet vom royalen Applaus durch Prinz William. Unentschieden nach 90 Minuten. Noch in der Verlängerung haben die Schweizer die Riesenchance zur Entscheidung. Shaqiri mit dem Eckball direkt ans Toreck. Glück für England, aber Torwart Pickford nimmt es sogar mit Humor. Schließlich Elfmeterschießen. Cole Palmer eröffnet für England sehr souverän. Danach für die Schweiz Akanji nach starker Leistung im Spiel mit ganz schwachem Schuss scheitert an Pickford. Alle weiteren Schützen verwandeln und schließlich besiegelt Trent Alexander-Arnold mit dem 5. Treffer den englischen Erfolg. Die Schweiz ist ausgeschieden. England erreicht mit einem makellosen Elfmeterschießen und viel Defensivarbeit etwas glücklich das Halbfinale.
Die Engländer können sich also über ihren Sieg freuen. Uns bleibt die Hoffnung aufs Wetter, Donald. Können wir uns denn am Sonntagswetter wenigstens erfreuen?
Das können wir. Für viele wird es morgen doch deutlich entspannter und sonniger einhergehen als heute. Heute hatten wir bis zu 33 Grad in der Lausitz und teils schwere Gewitter. Die Kaltfront liegt morgen dann schon über Polen, reicht aber noch in den Süden von Deutschland, wird Bayern also noch eine Weile beeinflussen. Und wir sehen, es ist kühler dann geworden und das ist auch der Trend für die nächsten Tage. Es geht so ein bisschen bergauf, bergab. Für Kiel natürlich deutlich tiefer als in Freiburg im äußersten Süden. Da kann es noch mal heiß werden, am Dienstag vor allem. Und wir sehen, danach wird es vorübergehend wieder kühler zum Mittwoch, neue Gewitter, bevor es dann wieder ansteigt. Also es wird beständig, unbeständig weitergehen. Und auf dem Strömungsfilm sehen wir dann sehr schön die kühlere Luft, die morgen präsent ist. Aber hier schleicht sich aus Spanien dann schon wieder die Hitze an, die bei uns dann am Dienstag ankommt und am Mittwoch wieder wahrscheinlich durch schwere Gewitter in Richtung Osten verdrängt wird. Der Wind ist heute noch eingangs der Nacht ein Thema, wird aber dann im Verlauf der Nacht auch an der Nordsee deutlich schwächer. Es klart überwiegend auf, nur im Nordwesten einzelne Schauer. Vom Bodensee bis rüber zum Bayerischen Wald wird es noch längere Zeit regnen. Morgen im Tagesverlauf zieht sich der Regen dort langsam in Richtung Chiemgau und Niederbayern zurück. In der Mitte scheint die Sonne überwiegend ungestört, im Nordwesten weitere Schauer. Und die Temperaturen werden dann morgen früh zum Teil im einstelligen Bereich im Westen ankommen. Reste der Warmluft sind an der Neiße und in Bayern noch vorhanden, dort kaum unter 15 Grad. Die höchsten Werte 24 Grad in der Lausitz, Rhein-Main-Gebiet 25 Grad, im Dauergrau der Alpen kaum 20. Der Trend für die nächsten Tage am Montag überwiegend trocken, im Nordwesten noch leicht unbeständig, am Dienstag verbreitet heiß, nur am Alpenrand erste Hitzegewitter.
Danke, Donald, für diese Aussichten. Und das war's für heute vom Team Tagesthemen. Bevor Ina Müller gleich dran ist, empfehle ich Ihnen das Wort zum Sonntag heute mit Pfarrer Wolfgang Beck.
Und auf tagesschau.de halten wir Sie durchgehend auf dem Laufenden.
Und morgen Abend gibt es wieder frische Tagesthemen. Wir freuen uns auf Sie.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sonntag.
Gute Nacht. Tschüss.